Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Jahren wurde der Evangelische Kirchentag in Stuttgart gefeiert. Er stand unter dem Motto, damit wir klug werden. Der Bibelvers heißt jedoch in seiner ganzen Länge, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und um genau diese Konsequenz geht es in unserem heutigen Predigttext. Wir hören aus dem 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 19 bis 31. Es war ein reicher Mann. Der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisches fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in alledem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Herr, wir bitten dich, gib uns den Wunsch, dein Wort zu suchen. Gib uns das Licht, dein Wort zu finden. Gib uns den Geist, dein Wort zu glauben. Und gib uns den Mut, Herr, dein Wort zu leben. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt dieses Gleichnis und stellt uns damit ein Bild mit einem starken Kontrast vor Augen. Beide Figuren in der Beispielgeschichte leben je auf ihre Weise am Rande der Gesellschaft. Und zwar im krassen Gegensatz. Der eine gehört zu der kleinen Schicht der Superreichen. Er kann die Freude des Reichtums in vollen Zügen genießen. Der andere steht als Bettelarmer am entgegengesetzten Rand der Gesellschaft. Ihm reicht es nicht einmal für das tägliche Brot. Wir würden vielleicht sagen, der eine braucht nicht zu arbeiten und der andere hat keine Arbeit. Doch der arme Mann besitzt einen Namen. Lazarus. Das heißt, Gott hilft. Nur ein einziges Mal in den Evangelien hat ein Mensch, von dem Jesus in einem Gleichnis erzählt, einen Namen. Es ist dieser arme, kranke Mann. Lazarus. Gott hilft. Dagegen ist der reiche Mann namenslos. Er bleibt aus Gottes Sicht auch profil- und bedeutungslos. Das Leben des reichen Mannes vergeht, ohne etwas Bedeutendes zu bewirken. In seiner Ewigkeit fällt dem Reichen das entscheidende Gewicht, um von Gott angenommen zu werden. Für seine Umwelt war freilich etwas anderes sichtbar. Viele kannten den Namen des Reichen. Auch wir kennen heute die Namen der Promis. Doch über den Armen verlor damals niemand ein Wort. Bis heute bleiben die Armen bei uns anonym. Der Reiche glänzte mit schicken Kleidern. Sein Obergewand war aus Purpur, dem edelsten Stoff der Antike. Es war teure Importware. Schon im Äußeren wurde sichtbar, dass er es zu etwas gebracht hatte. Damit wir diese Geschichte recht verstehen, sind mir drei Grundgedanken wichtig. Erstens, was mir gehört, nimmt mich in die Pflicht. Vielleicht denkt der ein oder andere, ich habe doch mein Einkommen, damit kann ich auskommen, aber reich bin ich ja deshalb noch lange nicht. Da stellt sich mir die Frage, was ist eigentlich Reichtum? Wer diese Frage bedenkt, merkt schnell, Reichtum ist relativ. Was Reichtum ist, das hängt davon ab, wie ich es betrachte. Ein Landwirt hält den Arbeiter in der Metallindustrie für einen reichen Mann, denn der verdient mindestens das Doppelte eines Vollerwerbslandwirts. Ein Arbeiter sieht wiederum in dem Laien den Ingenieur einen reichen Mann. Und der Ingenieur sind dem Vorstand einer großen Bank oder dem Eigentümer einer Handelskette die wirklich Reichen. Doch wir alle in Deutschland sind im Vergleich zur großen Mehrheit der Weltbevölkerung materiell sehr reich. Und diese Beispielgeschichte Jesu sagt uns nun, Reichtum birgt eine Gefahr in sich. Reichtum verändert viele Menschen, sodass sie habgierig und hartherzig werden. Noch präziser gesagt, die Gefahr des Reichtums besteht darin, dass die Habgier Gott aus unserem Leben verdrängt. Habgier, so sagt uns die Bibel, gleicht dem Götzendienst. Aktiv hat der reiche Mann in der Erzählung Jesu nichts Böses getan. Doch er hat das Gute, das er hätte tun können, unterlassen. Er sah einfach über das Elend dieses Menschen hinweg. Die Hunde waren dem Armen näher als die Menschen. Und damit stehen wir alle in dieser Geschichte mittendrin. Denn wir alle sind in der Lage, bedürftige Menschen zu helfen. Sei es nun durch viel oder durch wenig. Sei es durch unser Geld oder unsere Zeit, unser Zuhören oder unser Zupacken. Wir werden dabei entdecken, der arme Lazarus trägt viele Gesichter. Da ist der alleinstehende ältere Herr, der zwar äußerlich alles hat, aber sehr unter seiner Einsamkeit leidet. Da ist die alleinerziehende Mutter, die mit ihren Kindern in vielen Fragen des täglichen Lebens Hilfe gebrauchen könnte. Oder denken wir wieder an die vielen Flüchtlinge, die derzeit zu uns kommen. Und da sind noch die vielen mittellosen Menschen in den anderen Erdteilen, die durch die eingefahrenen Verhältnisse des Welthandels unfair behandelt werden oder durch fehlende Bildungsmöglichkeiten von vornherein benachteiligt sind. Auch in diesen Situationen gilt, was unser Grundgesetz in Artikel 14 sagt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Maßstab und Wegweiser für unseren Umgang mit unserem Geld und unserem Reichtum soll eben nicht das Grundmuster des Egoismus sein, das uns überall begegnet. Nicht an profitorientierten Investoren oder an großen Renditeversprechen sollen wir uns orientieren, sondern uns an den halten, der uns diese Geschichte erzählt. Der Herr Jesus Christus hat als Sohn des lebendigen Gottes einen unermesslichen Reichtum, mit dem sich kein irdischer Reichtum messen kann. Ihm gehören Himmel und Erde. Alle Schätze der Herrlichkeit Gottes sind sein. Doch er hielt diese Schätze nicht selbstsüchtig fest, sondern ließ den ganzen Reichtum des Himmels und der Erde los und wurde arm für uns. So schreibt Paulus in seinem Brief an die Korinther. Er wurde arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus wurde ein Mensch, damit wir Gottes Kinder werden. Der ewig reiche Gott gab das Letzte, sein Leben am Kreuz für uns her, damit uns Armen geholfen werde, damit wir wirklich reich würden vor Gott. Von ihm wollen wir lernen, auf ihn sehen und auf ihn hören. Zweitens, wer auf Gottes Worte hört, findet den Weg des Lebens. Vielleicht denken wir, diese Geschichte könnte wieder mal von ein paar neidischen Menschen stammen, die den Reichtum verteufeln, was ja leider auch in der Vergangenheit der Kirche öfters geschah. Ein Referent in unserem Hauskreis sprach einmal zu dem Thema, Geld regiert die Welt. Uns auch. Deshalb liegt das wahre Grundproblem des reichen Mannes nicht in seinem Reichtum, sondern in seiner Haltung gegenüber dem, was Gott ihm zu sagen hat, in seinem Wort der Bibel. Darum wird dem reichen Mann zweimal gesagt, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Kurz zusammengefasst lautet die Botschaft von Mose und dem Propheten, du sollst Gott, den Herrn, über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist die Botschaft, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Man kann sie hören und tun, aber man kann sie auch beiseite schieben und ignorieren. Wie wir mit Gottes Wort umgehen, das ist die entscheidende Frage für unser Leben. Für den reichen Mann damals, genau wie für uns heute. Wir haben Jesu Wort, wir haben die Möglichkeit, auf die Worte des Lebens zu hören. Wir sind eingeladen, ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben. Im Gottesdienst will uns Gott dienen, damit wir lernen, unserem Nächsten zu dienen. Dabei soll uns aufgehen, für Gottes Wort müssen wir uns Zeit nehmen. Wir können Gottes Wort nur schwer im Vorbeigehen mitnehmen. Wer die Losung am Morgen zwischen Tür und Angel liest, hat sie schon bald vergessen. Da bleibt nicht viel hängen. Und diese Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit gegenüber Gottes Wort rächt sich. Denn der eigentliche und entscheidende Reichtum, der für Gott gilt, geht uns dann verloren. Immer mehr Menschen ist der Glaube heute einerlei geworden. Doch dadurch ist vielen der Sinn des Lebens abhanden gekommen. Der Mensch ohne Gott ist unruhig und unzufrieden. Wie sagte schon der Kirchenvater Augustinus, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Und in einem Lied unserer Tage von Jörg Swoboda heißt es, für Gottes Wort nehme ich mir Zeit, Minuten für die Ewigkeit. Gottes Wort schenkt Orientierung über dieses Leben hinaus. Es zeigt uns, worauf es wirklich ankommt. Die Dinge, die unser Leben bestimmen, bekommen das richtige Gewicht. Was in Gottes Augen groß und bedeutend ist, das wird auch uns groß. Und andererseits, was nur für den Menschen einen großen Schein hat, aber für Gott nicht wirklich zählt, das wird auch für uns unbedeutend. Darum sagt Jesus ziemlich am Schluss der Bergpredigt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Drittens, auf Gottes Urteil kommt es an. Zuerst erfüllt sich das Sprichwort, ob arm, ob reich, im Tode gleich. Beide müssen sterben, beide können nichts mitnehmen. Doch Gottes Urteil macht die beiden ganz und gar nicht gleich. Der Arme erhält den besten Platz und der Reiche findet sich am Ort der Qualen wieder. Für alle, die heute auf Gott pfeifen, wird es einmal ein böses Erwachen geben, denn sie werden einmal einsehen müssen, dass es Gott gibt, denn sie werden dann Gott sehen. Sie müssen ihren Irrtum erkennen, aber sie können daran nichts mehr ändern. Häufig scheint uns ja das Urteil unserer Mitmenschen wichtiger zu sein. Doch die letzte Beurteilung Gottes ist und bleibt dann das wirklich Wichtige. Und das letzte Urteil über Lazarus fiel positiv aus. Bei Gott hat er einen großen Namen. Viele meinen heutzutage, ein solches Urteil Gottes über unser Leben gäbe es ja gar nicht. Wo vom sogenannten lieben Gott die Rede ist, da passt die Botschaft vom Gericht nicht ins Konzept. Es lebt sich ja auch leichter ohne diese unbequeme Wahrheit. Schon in Jesu Erzählung denken viele so. Der reiche Mann und seine fünf Brüder sagen, ja, wenn einer einmal von den Toten zurückkäme, dann könnten wir das glauben. Wenn einmal einer von drüben einen Augenzeugenbericht liefern würde, da könnte man ja drüber reden. Doch Jesus sagt uns, solche Leute warten vergeblich. Und würden Sie einem solchen Bericht glauben? Ich habe meine Zweifel. Liebe Gemeinde, wir kommen in dieser Geschichte vor. Wir leben in einer ähnlichen Situation wie die Brüder des reichen Mannes. Uns bietet sich die Gelegenheit, auf Gottes Wort zu hören. Uns steht die Möglichkeit offen, heute Gottes Einladung anzunehmen. Aus Gottes Wort lernen wir, dass unterlassene Hilfeleistung Unrecht ist. Es gilt heute, aktiv zu leben. Aber Jesus will uns mit dieser Geschichte nicht die Hölle heiß machen, sondern das Hören auf sein Wort wichtig machen. Diese Geschichte möchte uns dazu bewegen, dass wir heute auf Jesu Worte hören, damit wir ihm für Zeit und Ewigkeit gehören. Die Erzählung möchte uns aufrütteln, damit wir seine Worte ernst nehmen und den wahren Reichtum erkennen. Denn reich wird heute schon unser Leben, wenn wir lernen, Jesus Christus zu vertrauen und untereinander uns mit Zeit und Liebe zu beschenken. Gott gebe uns zum Wollen das Vollbringen. Amen.